Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir werden das nächste Kapitel im Danielbuch betrachten miteinander, Daniel 8. Nicht ganz ein einfaches Kapitel, man könnte das überschreiben mit der Witter und der Ziegenbock. Diejenigen, die das Kapitel gelesen haben oder kennen, die wissen weshalb. Ich möchte aber mit einem ganz anderen Wort aus diesem Kapitel beginnen und dann auch wieder abschließen. Das steht im Vers 18 im zweiten Teil. Er, da geht es um den Engel Gabriel, er aber rührte mich an und richtete mich wieder auf. Und ich hoffe, dass wir durch Gottes Wort berührt und aufgerichtet werden, wie Daniel das auch erleben durfte und erleben musste, wegen der Schwere dessen, was ihm gesagt wurde. Wir reden heute eigentlich ein bisschen über Nahprophetie. Aber wenn ich Nahprophetie sage, in diesem Kapitel, wo es um die vier Diadochenreiche, das Ende dieser Reiche und das Aufkommen eines Typs des Antichristen, nämlich Antiochus Epiphanes geht, dann reden wir doch von einem Zeitraum von 500 Jahren, ein halbes Jahrtausend. Aber ich denke, wir reden über dieses Ende und nicht über das Ende der Welt, das noch bevorsteht. In Kapitel 7 hatten wir einen großen Überblick. Die Zeit der Heiden, die Zeit, wo Jerusalem von den Heiden zertreten wird, ab 605 vor Christus unter Nebukadnezar, als er Jerusalem eroberte, bis Jesus wiederkommt. Jerusalem ist immer noch von den Heiden zertreten, wird nicht anerkannt als Hauptstadt Israels. Man will daraus eine internationale Hauptstadt machen und wahrscheinlich auch eine interreligiöse Hauptstadt. Jerusalem wird von den Heiden zertreten. In Kapitel 7 hatten wir vier Tiere, vier Königreiche und dann das Reich des Friedensfürsten Jesu Christi. Hier in Kapitel 8, da haben wir zwei Tiere und zwei Reiche und dann noch Informationen über ein kleines Horn. Ich werde drei Punkte wieder machen. Zuerst die Vision, die Daniel hatte, und die Erklärung dazu. Und dann ein paar weitergehende Auslegungen, die uns in der Schrift selbst nicht so deutlich erklärt werden, die man aber aus der Geschichte jetzt herauslesen kann. Und zum Abschluss noch geistliche Aspekte für uns. Witter und Ziegenbock sehen hier auf diesen Bildern sehr friedfertig aus. Ja, in der Geschichte sind sie weniger friedfertig, ganz eindeutig. Damit wir wissen, von welcher Zeit wir reden hier, möchte ich das noch ganz kurz erwähnen. Das Assyrische Reich wird in der Bibel in Danielbuch nicht erreicht, weil das nicht zu dieser Zeit der Heiden gehört. Da war Jerusalem noch unter jüdischer Herrschaft. Aber dann, im Jahre 612 vor Christus, fiel Ninive durch den Vater von Nebukadnezar, 609 bis 539 das Babylonische Reich, das die Macht hatte und über Judäa und Jerusalem regierte. Mit diesen Zahlen müssen wir sowieso aufpassen, das sind nicht die Zahlen, wie lange die Reiche dauerten. Die konnten schon länger langsam am Heranwachsen sein. Aber ab dieser Zeit hatten sie die Macht über jene Gegend und über Judäa und Jerusalem. Babylon nur 70 Jahre etwa, Medo-Persien mehr als zwei Jahrhunderte. Griechenland, da ist zuerst mal die Regierungszeit, die Zeit, wo Alexander der Große an der Macht war. 333 vielleicht schon, 331 eine ganz entscheidende Schlacht. Und dann kamen die vier Reiche nach ihm. Das Seleukidenreich ist für uns das Wichtigste, weil aus diesem dann das kleine Horn emporstieß, eben dieser Antiochus, der vierte Epiphanes. Seine Regierungszeit hier ist auch angegeben. Eine der ganz großen Schlachten der Menschheitsgeschichte und die die Menschheitsgeschichte markant geprägt hat, war der Sieg Alexanders des Großen über Darius den Dritten. Wir sehen hier den Witter und den Ziegenbock in Aktion, wie wir es jetzt dann gleich hören werden aus dem Bibeltext. Und Darius auf der Flucht. Nach seiner Flucht wurde er von seinen eigenen Leuten dann umgebracht und sein Reich zerfiel völlig, fiel völlig unter die Macht Alexanders des Großen. Ich möchte jetzt die Geschichte lesen. Daniel 8, 1 bis 11 lese ich uns mal vor. Im dritten Jahr der Regierung des Königs Belsazar erschien mir, Daniel, ein Gesicht nach jenem, das mir im Anfang erschienen war, nach jenem aus Kapitel 7. Ich schaute in dem Gesicht und es geschah, während ich schaute, da befand ich mich in der Residenz Susa, die in der Provinz Elam liegt. Und ich schaute in dem Gesicht und ich war am Fluss Ulai in der Stadt und in dieser Residenz Susa, da spielt zum Beispiel die Geschichte von Esther. Ich hob meine Augen auf und schaute und siehe, da stand vor dem Fluss ein Witter. Der hatte zwei Hörner und beide Hörner waren hoch, aber das eine war höher als das andere und das höhere war zuletzt emporgewachsen. Und ich sah, wie der Witter gegen Westen, Norden und Süden stieß und kein Tier konnte vor ihm bestehen und niemand konnte aus seiner Hand erretten, sondern er tat, was er wollte und wurde groß. Das sind die zwei Jahrhunderte der medopersischen Herrschaft. Während ich nun Acht gab, siehe, da kam ein Ziegenbock von Westen her über die ganze Erde, ohne den Erdboden zu berühren, ein Zeichen für seine Geschwindigkeit. Der Bock aber hatte ein ansehnliches Horn zwischen den Augen. Und er kam zu dem Witter, der zwei Hörner hatte, den ich vor dem Fluss hatte stehen sehen, und lief wütend mit seiner ganzen Kraft gegen ihn an. Und ich sah, wie er nahe an den Witter herankam und sich erbittert auf ihn warf und den Witter schlug und ihm seine beiden Hörner zerbrach. Und da der Witter nicht stark genug war, um ihm standzuhalten, warf er ihn zu Boden und zertrat ihn. Niemand rettete den Witter aus seiner Gewalt. Der Ziegenbock aber wurde über die Maßen groß. Als er aber am stärksten war, zerbrach das große Horn, und es wuchsen an dessen Stelle vier ansehnliche Hörner auf nach den vier Himmelsrichtungen hin, und aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn hervor. Das tat außerordentlich groß gegen den Süden und gegen den Osten und gegen das herrliche Land, gegen Israel. Und es wagte sich bis an das Heer des Himmels und warf von dem Heer und von den Sternen etliche auf die Erde und zertrat sie. Ja, bis zum Fürsten des Heeres erhob es sich, und es nahm ihm das beständige Opfer weg, und seine heilige Wohnung wurde verwüstet. Hier wird angespielt auf die Schändung des Tempels durch Antiochus Epiphanes. Soweit mal zum Bibeltext. Die Bibel selbst in diesem Kapitel, wenn wir weiterlesen würden, kämen wir dann zu diesen Versen, wo uns einiges ganz deutlich erklärt wird. Der Witter mit den beiden Hörnern, den du gesehen hast, das sind die Könige der Meder und Perser. Also das wird ganz deutlich so gesagt. Der zottige Ziegenbock aber ist der König von Griechenland und das große Horn zwischen seinen beiden Augen, das ist der erste König, Alexander der Große. Dass es aber zerbrach und an seiner Stelle vier andere aufgekommen sind, bedeutet, dass aus diesem Volk vier Königreiche entstehen werden, doch nicht mit der Macht, die jener hatte. Eben diese vier Diadochenreiche, von denen wir schon gehört haben. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn wir die Bibel ansehen, wie genau die Prophetie ist. Das ist wirklich zum Staunen. David spricht hier über Dinge, die 2, 3 bis 5 Jahrhunderte später passieren werden. Und er spricht von einem Witter, der vor dem Fluss stand. Er war im Traum, im Geist, in Susa, vor dem Fluss Ulai. Das ist ein Kanal, entweder zwischen Euphrat und Tigris oder irgendwie sonst eine Verbindung. Und er sieht den Witter davor stehen, östlich davon. Interessanterweise weiß man aus der Geschichte, dass Darius, als er sah, dass er gegen Alexander wohl nicht bestehen könnte, den ersten Krieg hatte er bereits verloren bei Issos und jetzt waren sie in der Nähe von Gaugamela. Und Darius machte dem Alexander große Vorschläge, Friedensverhandlungen. Ich gebe dir sämtliche Gebiete westlich und südlich des Euphrat. Also alles das, was wir heute Türkei und Griechenland nennen, das ganze gelobte Land und Ägypten, kannst du alles haben und alles, was zu Babylon gehörte. Ich nehme den Osten bis Indien. Aber das war Alexander dem Großen eindeutig zu wenig. Er wollte alles. Und darum lehnte er das ab. Aber Daniel sieht das. Den König dieses Reiches jenseits des Flusses und sagt, alles auf deiner Seite kannst du haben. Schon interessant, wie präzis das ist. Der Witter hatte zwei Hörner, die Meder und Perser, dieses Reich aus zwei Völkern zusammengestellt. Das eine war höher als das andere, wussten wir schon, dass die Perser die Vormachtstellung hatten. Aber das war nicht immer so. Das Höhere war zuletzt emporgewachsen. Und es stimmt aus der Geschichte, dass die Meder zuerst das Sagen hatten und ab Kyros, der dann auch Babylon eroberte, waren es die Perser, die die Stärkeren waren. Alles stimmt bis ins letzte Detail. Man könnte jetzt noch weiterfahren und solche Details herausarbeiten. Machen wir im Moment nicht. Ich zeige kurz die Karte, damit wir uns wieder erinnern. Diese vier Diadochen, das waren Kassander, Lysimachus, Seleukus und Ptolemäus in Ägypten. Seleukus hatte das größte Gebiet im Osten, Syrien und bis nach Indien. Und es ist da ein Unterschied zwischen diesem kleinen Horn, das jetzt aus dem Seleukidenreich wachsen wird, und dem kleinen Horn im Kapitel 7. Das kleine Horn in Kapitel 7, das wächst mitten zwischen 10 anderen Hörnern auf, reißt 3 aus und unterwirft sich den ganzen Rest. Das deutet wirklich auf den Antichristen, der am Ende der Zeit kommen wird und die Erde ganz neu organisieren wird politisch. Hier wächst das kleine Horn aus einem der 4 Hörner heraus. Das sind die 4 Hörner da. Kassander, Lysimachus, Seleukos und Ptolemäus. Und es wächst, wie die Geschichte uns dann gezeigt hat, aus dem Horn des Seleukos. Was von diesem Horn geschrieben wird, ist schrecklich. Es wagt sich an das Heer des Himmels. Mit anderen Worten, es greift das Volk Gottes an. Bis zum Fürsten des Heeres. Es lästert Gott und vergreift sich an Gott selbst. Es nahm ihm das beständige Opfer weg, haben wir gelesen. Was ist das, das beständige Opfer? Das wird im 2. Mose 29, 38 bis 39 gesagt. Ich lese, das ist es aber, was du auf dem Altar opfern sollst. 2 einjährige Lämmer sollst du beständig darauf opfern, Tag für Tag. Das eine Lamm sollst du am Morgen opfern, das andere Lamm sollst du zur Abendzeit opfern. Gott verlangte von seinem Volk ein beständiges Opfer, ein beständiges Gedenken an seinen Gott. Und die taten das. Antiochus Epiphanes hat sich tatsächlich in Jerusalem in den Tempel gesetzt, den Altar entweiht und hat das Opfer aufhören lassen. Wir lesen dann noch etwas von 2300 Abenden und Morgen, wie das dauern wird, diese Zeit. Und wir werden sehen, dass das auf den Tag stimmt. Es ist wieder erstaunlich, wie genau biblische Prophetie ist. Daran beißen sich die bibelkritischen Theologen die Zähne aus. Ich habe es schon erwähnt, die sagen, das alles wurde nachher geschrieben. Kann gar nicht sein, dass man das zum Voraus wusste. Wir können sagen, natürlich wusste man das zum Voraus. Gott weiß alles zum Voraus. Er hat es Daniel offenbart. Wenn wir die Verse 23 bis 25 lesen in diesem Kapitel, dann sind die auch sehr aussagekräftig. Am Ende ihrer Regierung, dieser 4 Diadochen, wenn die Frevler das Maß vollgemacht haben, wird ein frecher und listiger König auftreten, eben dieser Antiochus. Er wird stark werden, aber nicht aus eigener Kraft. Er wird ein erstaunliches Verderben anrichten. Das stimmt, hat er gemacht in Jerusalem. Sein Unternehmen wird ihm gelingen. Er wird starke verderben und das Volk der Heiligen. Er hat zum Beispiel befohlen, dass man den Sabbat abschafft. Niemand der Juden darf mehr den Sabbat feiern, das können sie einem Juden gar nicht befehlen. Und niemand darf mehr beschnitten werden. Wer sich doch beschneiden lässt, wird getötet und wer Sabbat feiert, wird auch umgebracht. So war seine Herrschaft grausam. Und wegen der Klugheit und weil ihm der Betrug in seiner Hand gelingt, wird er sich in seinem Herzen erheben und viele in ihrer Sorglosigkeit verderben. Er wird gegen den Fürsten der Fürsten auftreten, aber ohne Zutun von Menschenhand zerschmettert werden. Stimmt auch. Er starb nicht in einem Krieg, obwohl er sich an mehreren Kriegen beteiligte. Er starb einfach auf dem Rückzug von einem Krieg an einer Krankheit. Auch ein Bild auf den Antichristen, der dann alle Völker der Welt versammeln wird, nach dem tausendjährigen Reich, um noch einmal gegen Gott und Jesus Christus aufzubegehren. Und er wird durch den Hauch des Mundes Jesu erledigt werden, ohne Zutun von Menschenhand. Genauso wie schon Antiochus. Er ist wirklich ein Vorläufer des Antichristen. Es heißt auch, dass er die Wahrheit zu Boden warf und die Gesetze änderte, wie ich eben jetzt sagte. Die Wahrheit zu Boden werfen, oh ja, das geschieht heute auch. Man wirft die Wahrheit zu Boden. Hier wird uns noch einmal gesagt von diesem kleinen Horn, das aus einem der vier herauswächst. Wir wissen es jetzt aus welchem, aus dem Seleukidenreich. Es ist Antiochus Epiphanes und das herrliche Land, das ist Israel. Darum geht es und darüber reden wir eigentlich. Jetzt kommen Dinge, die vielleicht nicht so ganz klar uns erklärt werden. Am Ende ihrer Regierung, wenn die Frevler das Maß voll gemacht haben, wird ein frecher und listiger König auftreten. Das haben wir gesehen. Das Ende hier, das ist ganz interessant, im Vers 17 steht schon so etwas. Daniel, du sollst wissen, dass das Gesicht sich auf die Zeit des Endes bezieht. Jetzt haben Sie verschiedene Bibelausleger und die sehen verschiedene Enden. Also ganz eindeutig sieht man das Ende dieser Zeit hier, dieser Diadochenreiche und mit Antiochus Epiphanes. Man sieht aber auch das Ende mit der Trübsalzeit und dem Antichristen. Man sieht beides. Ich tendiere auf das Erste und finde das Zweite auch nicht falsch, denn das Erste ist ein derart gutes Bild für das Zweite, dass man dadurch das ohne weiteres sehen kann. Die Bibel macht das übrigens öfters, dass sie Prophetie so behandelt, dass man etwas in der Nähe sieht und gleichzeitig etwas viel weiter Entferntes. Das geschah schon bei Jesus. In Zacharia 9, 9 und 10 lesen wir zum Beispiel: Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Ja, ganz klar, Palmsonntag. Sieht man, ja, da kommt er. So ritt er in Jerusalem ein am Palmsonntag. Das wissen wir. Und jetzt steht im Vers 10, einfach gerade in der Fortsetzung: Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, und er wird den Völkern Frieden gebieten, und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Das ist noch nicht erfüllt. Steht am selben Ort. Das wird dann passieren im tausendjährigen Reich und in der Ewigkeit. Ist aber jetzt noch nicht so. Steht aber im selben Kapitel, in zwei aufeinanderfolgenden Versen. Also brauchen wir uns hier auch nicht groß zu streiten. Aber ich denke, wir sind jetzt nicht in der Offenbarung, wir sind in Daniel 8. Hier geht es um Medo-Persien, Griechenland und dann die Diadochenreiche und das Ende dieser Zeit. Also reden wir wahrscheinlich mehr von diesem Ende und von diesem Mann hier, von Antiochus Epiphanes, der wirklich das alles bis aufs Wort und bis aufs Letzte erfüllt hat. Und das ist eigentlich erschreckend, wie er sich benahm. Er kam 175 vor Christus kampflos an die Macht, nachdem er ins Exil geschickt worden war, kam zurück und dann machte er sich zum Vormund seines gleichnamigen Neffen, nahm dessen Mutter zur Frau und ließ den Mörder seines Bruders hinrichten. Dann war da noch ein anderer Neffe, der auch hätte König werden können, und der verschwand auf mysteriöse Art und Weise. Man rechnet das auch Antiochus Epiphanes zu. Also er hat sich einfach den Weg freigemordet, um König zu werden. Er war von klein auf sehr brutal. Und dann passiert etwas ganz Besonderes in den Jahren 169, 168. Da war der sechste syrische Krieg gegen Ägypten. Kapitel 11 wird uns davon erzählen, dauernd diese Kriege zwischen Seleukiden, Ptolemäer, Syrern, Ägyptern, wenn wir so wollen. Und es schien, als ob Antiochus nahe an einem Sieg über Ägypten wäre. Er belagerte bereits Alexandria im Nildelta. Und er wollte sich Ägypten unter den Nagel reißen. Und da kam eine andere Macht in die Quere, das aufstrebende Römerreich. Und römische Offiziere haben ihn gestoppt und nach Hause geschickt. Und das hat ihn derart wütend gemacht, dass dann die ganze Prophezeiung auf Jerusalem eintraf. Er ließ seine ganze Wut an Palästina aus, seinen ganzen Frust. Und deswegen tat er dort all das, was wir von ihm schon gehört haben. Im Jahr 167 vor Christus brachte er Jerusalem unter seine Kontrolle, verbot den Tempeldienst, opferte unreine Tiere auf dem Altar, um das alles zu entweihen. Und wir lesen da im Danielbuch, dass ein Engel den anderen fragt, aber wie lange soll das dauern? Daniel sagt in Vers 13, ich hörte einen Heiligen reden und ein anderer Heiliger fragte den Betreffenden, der redete, wie lange gilt dieses Gericht, nämlich das vom beständigen Opfer, dass das eben aufhört, und dem verheerenden Frevel, dass sowohl Heiligtum als auch Opferdienst der Zertretung preisgegeben wird. Wie lange dauert das? Und der Engel antwortet und sagt, bis zu 2300 Abenden und Morgen. Dann wird das Heiligtum wieder gerechtfertigt werden. Ganz eine interessante Aussage. 2300 Abende und Morgen. Wir wissen, zwei Tiere pro Tag mussten geopfert werden. Ich habe es aus dem Mosebuch vorhin vorgelesen. Am Morgen ein Schaf, am Abend eins. Wenn man das jetzt aufteilt, 2000 durch diese zwei, Abend und Morgen, oder zwei Tiere, gibt 1150. Und Roger Liebi ist sehr gut im Rechnen. Er hat herausgefunden, dass diese Tempelschändung am 6. Dezember 167 vor Christus passierte und dann mitten im Januar 164 vor Christus wurde das Opfer wieder eingeweiht durch die Makkabäer, weil Antiochus im Dezember vorher gestorben war. Ich habe nachgerechnet, das stimmt, es geht auf mit 1150. Es ist interessant, dass der Januartag nicht auf den Tag genau angegeben wird, könnte man jetzt ausrechnen. Aber das passt einfach ganz genau da zwischendrein. Wie konnte Daniel wissen, dass das so lange geht? Ein Engel hat es ihm gesagt, Gott weiß alles. Er beschränkt auch die Zeiten des Gerichts, er weiß, wie lang das dauert. Dann steht da noch, dass der Antichrist eben sich bis zum Fürsten des Heeres erhebt, seine heilige Wohnung verwüstet, hat er ja eben getan. Und das wird er tun, wenn die Frevler das Maß voll gemacht haben. Man geht davon aus, die Frevler, damit ist das vor allem das jüdische Volk gemeint, viele aus den Juden ließen sich einschüchtern, haben den Sabbat nicht mehr eingehalten, ließen ihre Kinder nicht mehr beschneiden und folgten dem Antiochus. Andere ließen sich hinrichten oder haben es trotzdem getan, verbargen sich. Aber die Frevler dort im jüdischen Volk hatten das Maß voll gemacht und darum wurde sogar der Tempel zerstört. In diesem Zusammenhang frage ich mich, wie lange schaut Gott eigentlich dem Treiben der westlichen Welt noch zu? Wann trifft es ein, dass man sagt, hier die Frevler haben das Maß der Sünde vollgemacht? Ich weiß nicht, ob uns klar ist, aber mit unseren Fernsehprogrammen und was in unseren Kinos läuft und was man übers Internet sehen kann und so weiter, haben Muslime den Eindruck, Christen sind absolut moral- und ethiklose Leute. Denn die nennen sich ja Christen, da Westeuropa und Amerika. Und was von da kommt, ist so schamlos, das kann ja nicht gut sein. Und die haben noch recht. Das ist ja nicht gut. Die Sünde hat ein Maß erreicht, das wir eigentlich staunen müssen. Und ich frage mich, wann haben wir Frevler hier in unseren Ländern, die wir doch christlich waren, das Maß voll gemacht? Ich weiß nicht, wie lange das noch geht. Ein anderer Diener Gottes hat mir mal gesagt, weißt du, wenn die Welt eine Firma wäre und ich wäre der Chef, so wie Gott der Herr dieser Erde ist, ich hätte doch schon längst alle entlassen, so wie die tun. Ja, wann ist das Maß der Sünde voll? Es ist ganz verrückt, was alles läuft. Und in diesem Kapitel sehen wir, wie, ja, Gott da plötzlich eingreift und sein eigenes Volk, wenn sie ihm nicht mehr nachfolgen, nicht verschont. Man sieht das durch die ganze Geschichte. Die mussten schon nach Babylon in die Gefangenschaft. Und dann waren sie fast 2000 Jahre lang über die ganze Erde zerstreut. Jetzt erst sind sie wieder in ihrem Land. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass wir uns wirklich in der Zeit des letzten Endes befinden. Ganz interessant dazu, zu diesem Gedanken ist noch, was heute eigentlich in der Welt geschieht. Wir leben in einer Entchristianisierung. Vor 3 Tagen war der Christustag in Stuttgart in Deutschland. Das war am 19.06., muss der Donnerstag gewesen sein, Fronleichnam. Und schon da frage ich mich, warum macht die Evangelische Allianz den Christustag an Fronleichnam? Fronleichnam ist das Fest, das die Katholiken eingesetzt haben, um wirklich zu feiern, dass Jesus Christus im Brot und im Wein wieder Leib und Blut wird. Also Jesus Christus wird im Abendmahl immer wieder geopfert. Ist eine mystische Erklärung, ist eine Irrlehre. Sein Opfer, sagt die Bibel, galt ein für allemal. Man muss ihn nicht mehr opfern. Die katholische Lehre sagt, dass er darin wieder, sie redet von der Transsubstantiation, ein komisches Wort, Das verwandelt sich, wenn der Priester das segnet. Darum darf es nur ein Priester austeilen. Ronny und ich dürften das nicht machen. Wir sind nicht geweihte Priester. Bei uns verwandelt sich's nicht, weil wir nicht Priester sind. Das ist die Lehre der Katholiken. Wir sagen, das bleibt Brot und es bleibt Wein oder Traubensaft. Es ist ein symbolisches Gedenkmal. Wir denken an das, was Jesus getan hat. Aber ausgerechnet an dem Tag, wo man das, ich sag's mal ganz deutlich, falsch, irrlehrenmäßig feiert, wird der Christustag organisiert. Eigentlich schade. Und dann lädt man dazu Frau, Pfarrer, Doktor, Doktor, HC, Margot Kessmann ein. Vielleicht kennen Sie sie. Sie ist eine sehr bedeutende, sehr bekannte, sehr einflussreiche Persönlichkeit in Deutschland. Sie war Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands, EKD, das wäre eigentlich die protestantische Kirche hier in der Landeskirche in der Schweiz, Mitglied des Ökumenischen Rates der Kirchen und war Landesbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannover und ist jetzt Botschafterin für das Reformationsjubiläum 2017, wenn wir dann 500 Jahre Reformation feiern. Sie bekam am Christustag die Gelegenheit für ein Grußwort. Wissen Sie, was sie sagte? Vor 3 Tagen. Sie sagte, evangelischer Glaube bindet sich nicht an Dogmen. Wir gründen unseren Glauben nicht auf Lehre. Worauf dann? Worauf gründet sich jetzt unser Glaube, wenn es nicht auf die biblische Lehre ist, bitte? Was gilt dann noch? Sie sagt, wir dürfen die Bibel kritisch lesen. Also lies das kritisch und was dir nicht passt, das kannst du wegkritisieren. Wir dürfen das kritisch lesen. Das ist reformatorische Freiheit. Liebe Geschwister, die hat gar nichts von Reformation begriffen. Luther sagte, ich stehe hier und kann nicht anders, und wenn es mich das Leben kostet. Weshalb? Weil er auf die Lehre sich abstützte. Und weil er herausfand, wir sind gerettet aus Gnaden, das ist die richtige Lehre. Dafür stehe ich mit meinem Leben und ich kann es nicht widerrufen. Und sie sagt, das ist nicht so wichtig. Lehre ist nicht wichtig. Sie hat übrigens in Osterbotschaften schon gesagt, dass sie noch Pfarrerin war im Pfarreramt, dass Christus nicht leiblich auferstanden ist, nur in den Herzen seiner Jünger und in den Herzen der Gläubigen lebt er heute. Jesus ist auch nicht der Sohn Gottes, er ist der Sohn Josefs, das sagt sie. Merken wir denn die Verrücktheit hier? Christustag. Wen feiert man am Christustag? Christus. Was heißt Christus? Der Messias, der Retter. Jetzt habe ich eine Frage. Kann mich ein Zimmermannssohn aus Nazareth retten? Nein, kann er nicht. Kann mich Gottes Sohn retten? Ja, natürlich, aber dann muss er Gottes Sohn sein. Und sie leugnet das. Dr. Hans Penner, der dieses Schreiben da aufgesetzt hat und für Verbreitung besorgt ist, sagt, er schreibt das an Dr. Michael Diener, den Vorsitzenden der Deutschen Evangelischen Allianz, und er sagt, laut Johannes entspringt die Leugnung der Gottessohnschaft Christi dem Geist des Antichrists. Mit der Einladung von Frau Dr. Kessmann haben Sie dem Antichristen gedient. Am Christustag. So weit sind wir. Es ist verrückt. Alles ist möglich heute. Und das ist irgendwie, macht mir Angst. Heute wird die Wahrheit auch öffentlich zu Boden geworfen. Und wenn das so ist, komme ich jetzt zu Ermutigendem. Ich habe gesagt, ich höre mit dem Satz auf, oder ich habe dann noch einen am Schluss, mit dem ich begonnen habe. Als Daniel das hörte, da ging er zu Boden. Er wurde ohnmächtig. Diese Vision und die Gegenwart der Heiligkeit des Engels, das hat ihn zu Boden geworfen. Es ist auch anzunehmen, dass Jesus Christus selber hier war. Eine Theophanie, auch in diesem Kapitel, eine Erscheinung Christi im Alten Testament, es gibt mehrere. Gabriel redet mit jemandem. Man hört eine Stimme, die zu Gabriel redet. Ist anzunehmen, dass es Christus ist. Und der erklärt ihm das. Und Gabriel redet mit Daniel. Und er rührt ihn an und richtet ihn wieder auf. Die Neuigkeiten, die ich gesagt habe und was wir hier lesen, dass das Heiligtum zertreten wird, das Volk Gottes zerstört, auch zertreten, und dass das dem Antichristen gelingen wird, das kann uns auch fast ohnmächtig werden lassen. Aber er rührt uns an und richtet uns wieder auf. An unserem Standort. Wenn wir den Standort, die Lehre des Wortes Gottes nicht verlassen, dann werden wir wieder aufgerichtet und ermutigt durch das, was der Herr uns sagt. Deswegen ist auch unsere persönliche Andacht so wichtig, dass wir die Berührung durch Gottes Wort haben, Tag für Tag. Damit wir aufgerichtet werden in dieser verrückten Welt. Wir brauchen das. Wir können anders gar nicht bestehen. Das geht gar nicht. Jesus hat als letztes im Johannesevangelium, bevor er das Abendmahl verlässt und mit den Jüngern in den Garten Gethsemane geht, seine letzten Worte sind, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Oh ja, wir werden noch Bedrängnis erleben. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Die Auswirkungen der Vision auf Daniel waren ziemlich heftig. Lesen Sie mal den letzten Vers in Kapitel 8. Aber ich, Daniel, lag mehrere Tage krank. Ehe ich wieder aufstehen und die Geschäfte des Königs besorgen konnte. Ich war aber entsetzt über das Gesicht und niemand verstand es. Ja, man kann entsetzt sein, wenn man genau liest, was da noch auf die Welt zukommt. Oder wenn Daniel hörte, was noch auf sein Volk zukommen wird, das hat ihn entsetzt. Und jetzt passiert etwas Wunderbares. Ich mache jetzt einen Sprung ans Ende des Daniel-Buches. Nachdem Daniel von dieser Offenbarung her so stark betroffen war, und ich frage mich, warum in gewissen Kreisen die Gabe der Prophetie so sehr gewünscht wird. Also wenn ich das hier lese, dann wünschte ich die lieber nicht. Denn wenn man sieht, was Gott wirklich noch vorhat, dann wird einem übel. Also das ist schlimm, das ist schwer. Aber jetzt kommt das Wunderschönste. Das Letzte, was Gott zu Daniel sagt. Du aber, geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Das sind die letzten Worte an Daniel. Etwas Trostreicheres könnte ich mir nicht vorstellen. Etwas trifft vielleicht für uns noch nicht zu. Ich sage es jetzt mal so, wenn Sie noch nicht pensioniert sind oder erst seit ganz kurzem, dann ist vielleicht du darfst nun ruhen, nicht allzu wörtlich zu nehmen. Alles andere können Sie wörtlich für sich nehmen. Wenn du glaubst, du aber geh hin, bis das Ende kommt. Bleib auf dem Weg mit Gott. Geh hin in deinem Glauben. Du darfst ruhen in diesem Frieden, den Jesus uns anbietet, in seinem Frieden. Und du wirst einst auferstehen. Daran glauben wir ja, wenn wir wiedergeboren sind, dass wir auferstehen werden und mit ihm regieren werden zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Ein Erbteil, das nicht kleiner werden wird, je mehr da erben. Es ist das ewige Leben und mit Jesus sein am Schluss, am Ende der Tage. Dieses Ende der Tage ist ganz klar das Ende der Welt dann. Du aber geh hin, bleib auf deinem Weg, geh mit Gott, geh deinen Weg. Das Ende kommt, geh einfach, bis das Ende kommt. Du darfst nun in Frieden sein in Christus, wenn wir für heute übersetzen, das mal kurz ein bisschen vergeistlichen. Du wirst einst auferstehen, ganz wörtlich, zu deinem Erbteil auch ganz wörtlich am Ende der Tage. Darauf freue ich mich und das soll uns in den schweren Zeiten wirklich eine Stärkung sein. Du aber gehe hin, bis das Ende kommt. Und Daniel durfte erleben, er rührte mich an und richtete mich wieder auf. Ich hoffe, dass uns dieser letzte Vers aus Daniel auch wieder aufrichtet und dass wir täglich uns durch Gottes Wort berühren lassen. Ich will noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für die Ermahnungen im Danielbuch, danke dir für die Präzision von der biblischen Prophetie, wo uns so klar zeigt, wie wahr dein Wort ist. Man kommt nicht drum herum. Da wird jede Kritik dran einfach pulverisiert. Es ist exakt, es ist vorausgesagt worden. Du kennst Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft von jedem von uns und von der ganzen Weltgeschichte. Danke, dass du uns ermutigst, dass wir einfach mit dir leben sollen, dass du uns einig wirst auferwecken zu unserem Erbteil, wo du uns im Himmel bereit hältst für uns am Ende der Tage. Danke für die wunderbare Aussicht. Stang unseren Geschwistern dabei, die jetzt schon Verfolgung leiden. Stang uns bei, dass wir treu bleiben in dieser Zeit und dass wir uns an deinem Wort orientieren. Danke von ganzem Herzen für deine Güte uns gegenüber. Amen.